ARD.
Wir müssen über ein großes Problem sprechen.
Es ist ganz, ganz schlimm.
Eines, das wirklich schwere Folgen haben kann, sagen Experten. Es gibt einfach viel zu wenig Therapieplätze für Menschen mit einer Depression. Und überhaupt keine Fortschritte, sagt Theresa Enke. Ganz im Gegenteil.
Es ist schlechter geworden als vor 5 Jahren. Durch die Pandemie, die Leute brauchen mehr Hilfe. Die Schäden der Gesellschaft sind enorm. Die Schäden vor allem bei Kindern sind wirklich in die Höhe geschossen. Wir konnten noch vor 5 Jahren konnten wir sagen, mit breiter Brust, wir können über die Stiftung jedem innerhalb von einer Woche einen Therapieplatz besorgen. Gelingt uns nicht mehr. Ja, es ist irre schwer geworden und alle sind überlastet. Und ich sag immer ganz provokativ, also entweder ist man dann wieder gesund nach 6 Monaten oder einem Jahr. Es gibt ja teilweise Menschen, die über ein Jahr warten. Oder man ist tot und hat sich dann suizidiert, weil keine Hilfe da ist.
Robert Enke, ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
Ich bin Moritz Kasserlet und das ist natürlich eine drastische Aussage von Theresa Enke und dazu muss ich sagen, wer wirklich in Lebensgefahr ist oder wer einen Angehörigen hat, der sich selbst töten möchte, unbedingt den Notarzt anrufen oder direkt in die Klinik fahren. Da gibt es Hilfe und es wird niemand weggeschickt. Aber Theresa Enke will damit natürlich auf einen großen Missstand aufmerksam machen. Und dieses Problem haben mir viele bestätigt. Zu viele Menschen, die dringend Hilfe brauchen, bekommen sie nicht.
Meine Frage ist, unser nächster wird in Berlin auf dem Bahnhof.
Ich fahre in die Hauptstadt und besuche Britt Wilsdorf. Hallo. Sie ist Sportpsychologin am Olympiastützpunkt Berlin und Psychotherapeutin und arbeitet ganz viel mit Leistungssportlern zusammen. Sie spürt, wie groß der Mangel an Therapieplätzen ist.
Meine Nummer hier steht nur hier unten an der Liftfasssäule, sonst nirgendwo. Und ich bekomme pro Woche 10 Anrufe, ob ich einen Therapieplatz habe. Und das ist schon, ja, das ist einfach ein enormer Bedarf da.
Und das, was Theresa Enke sagt, kann Britt Wilsdorf bestätigen.
Ja, absolut. Also die Prävalenzzahlen sind da deutlich ja nochmal hochgegangen durch die Pandemie. Und es ist einfach unglaublich schwer, an einen Therapieplatz zu kommen.
Und nochmal, das haben wir in der 2. Folge gelernt, es gibt nicht unbedingt viel mehr Menschen mit einer Depression. Die Krankheit wird aber inzwischen häufiger erkannt, sagt die Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Und tatsächlich sei während und nach der Pandemie vermehrt bei jungen Menschen eine Depression festgestellt worden.
Und ich meine, wenn man sich jetzt mal überlegt, die Kardinalsymptome einer Depression sind Entscheidungsschwierigkeiten, Antriebslosigkeit, Energieverlust, Selbstwertprobleme, Konzentrationsstörungen, soziale Ängste, sozialer Rückzug, absolute Verzweiflung. Wenn ein Mensch in diesem Zustand ist und dann die Aufgabe hat, irgendwie 30, 40 Therapeuten durchzutelefonieren, wovon die Hälfte vielleicht nicht mal einen Anrufbeantworter hat oder nicht rangeht. Also mit dieser Frustration und dieser Überforderung umzugehen. Also ich finde immer, wenn die Leute das geschafft haben, irgendwie einen Therapieplatz zu bekommen, dann ist schon der Hälfte des Genesungswegs irgendwie. Also das ist eine unglaubliche Herausforderung. Und dann ist natürlich noch der Unterschied zwischen einem Kassenpatienten und einem Privatpatienten. Da irgendwie freie Kapazitäten, gerade als Kassenpatient zu finden, ist unglaublich schwer, sowohl in der Gesamtbevölkerung als auch im Sportbereich.
Psychotherapeuten gibt es wohl genug in Deutschland, knapp 50.000. Aber nur 2 Drittel von ihnen haben die Zulassung dafür, gesetzlich Versicherte behandeln zu dürfen. Für viele Menschen ist die Suche nach einem Therapieplatz unerträglich lang.
Es ist ganz, ganz schlimm, was da passiert. Und ich hoffe, dass die Politik das in den Griff bekommt, weil so viele Menschen sind auf diese Hilfe angewiesen und können sich einfach nicht behandeln lassen.
Je proclame ouvert les Jeux de Paris, célébrant la 33e Olympiade des temps modernes.
Viele sagen, die Olympischen Spiele von Paris in diesem Jahr waren eine der schönsten überhaupt. Ich durfte selbst für die Sportschau dabei sein und ja, es war wirklich fantastisch. Und ich will in dieser Folge herausfinden, wie die psychologische Hilfe für Sportlerinnen und Sportler 15 Jahre nach dem Tod von Robert Enke in Deutschland aussieht. Im Fußball und im Leistungssport allgemein. Und warum Paris? Weil das Internationale Olympische Komitee erkannt hat, wie wichtig mentale Unterstützung für die Athleten ist. Psychologen durften mit im Olympischen Dorf wohnen. Britt Wilsdorf aus Berlin war gemeinsam mit drei Kollegen für das deutsche Team dabei.
Olympia hat eigene Gesetze. Es ist unglaublich viel Druck da. Es sind unglaublich hohe mediale Aufmerksamkeit auch für Sportarten, die das sonst nicht gewohnt sind. Es ist, hat dieses Prinzip der Einmaligkeit. Es ist überall viel mehr Druck da. Es hat viel mehr Konsequenzen so. Es sind nur alle 4 Jahre auch. Und sehr viel verdichtete Emotionen. Und da waren das schon viele Situationen auch, wo wir für Leute da sein konnten und aus einer ganz neutralen Position heraus, unabhängig von Performance, sondern man sagen konnte, okay, wir sind da. Das war, glaube ich, auf jeden Fall eine lohnenswerte Aufgabe und ich finde super, dass es das auch weiterhin geben soll.
Und insgesamt ist vieles besser geworden im deutschen Sport, sagt Britt Wilsdorf.
Also ich glaube, dass da unglaublich viel passiert ist, so seit dem Tod von Robert Enke auch, gerade bei Sportlern, dass sie offener auch drüber sprechen.
Und trotzdem gibt es noch große Unterschiede. Und das, haben mir einige Psychologen gesagt, ist auch eine Frage des Alters, auch im Fußball. Für junge Sportler gehört die mentale Unterstützung wie selbstverständlich dazu. Bei älteren Trainern im Leistungssport nicht unbedingt, sagt Britt Wilsdorf.
Also es gibt natürlich auch erfahrenere Trainer, die da offen mit umgehen. Aber es gibt halt auch viele, die sagen, okay, nur die Harten kommen in den Garten.
Krass, oder? Das hätte ich nicht gedacht. Und Britt Wilsdorf ist auch immer wieder überrascht.
Manchmal denke ich so, oh super, wir sind auf einem total guten Weg und bin dann bei irgendeinem Workshop und denke so, huch, okay, hier ist es scheinbar noch nicht angekommen. Also ich glaube, da ist noch eine große Varianz, aber der Trend ist positiv.
Was stellen Sie dann fest?
Ja, ich stelle da manchmal fest, dass wenig Wissen da ist. Und manchmal merke ich schon auch, dass dieses Verständnis, dass Psychotherapie und oder psychopharmakologische Unterstützung helfen kann und das am besten frühzeitig Sinn macht, bei vielen auch erstmal auch so ein Angstthema ist. Ich kenne sowohl Trainer, die da sehr unterstützend sind und sagen, okay, ohne Gesundheit werden wir nicht langfristige Leistung erreichen. Aber wiederum auch andere, die sagen, okay, was wir nicht sehen, das gibt's nicht. Also
immer noch, ja.
Ja, durchaus immer noch. Sagen, okay, wenn die Psychologin kommt, dann sind die Probleme da und wenn die nicht da ist, sind die nicht da.
Das erstaunt mich wirklich, zumal die psychologische Begleitung ja auch leistungssteigernd sein kann. Bei der Trainerausbildung im Fußball spielt das Thema Psychologie inzwischen eine größere Rolle als vor dem Tod von Robert Enke. Und auch der Nachwuchs bekommt Support. Jetzt nehme ich euch mit nach Hannover.
Bis ich war ein kleiner Freund von mir wegen Depressionen getötet hat, der Robert Enke, damals Nationaltorwart, der hier bei Hannover 96 spielte. Und ich überhaupt nichts verstand und dann natürlich verstehen wollte, was war mit Robert passiert, was kann das für eine Krankheit sein, die einen Menschen in den Tod treibt.
Da, wo früher das alte Allenriede-Stadion war, hat 96 jetzt seine Nachwuchsakademie. Die alte Tribüne steht noch und oben unter dem Dach ist der Kraftraum für die Nachwuchsmannschaften. Jetzt pumpt hier aber gerade keiner. Jetzt sitzen hier gut 30 Spieler der U23 und U17 auf weißen und hellgrünen Plastikstühlen. Links kleine Regale mit Hanteln, rechts zwischen den Fenstern Trainingsbänke. Ich mit meinem Mikro in der ersten Reihe. Und ganz vorne stehen zwei Männer. Einer von ihnen ist Ronald Reng, Journalist und Buchautor und Freund von Robert Enke. Kennt ihr schon aus diesem Podcast.
Dann bin ich sehr froh, dass ich den Martin an meiner Seite habe, Martin Amedick, der ja, glaub, fast 10 Jahre dort war, wo ihr alle gern hinwolltet, nämlich im Profifußball.
Und Martin Amedick steht aus einem guten Grund neben Ronald Reng vor den Nachwuchsfußballern. Er hatte während seiner Karriere selbst Depressionen.
Ja, wir besuchen jetzt schon seit einiger Zeit die Nachwuchsleistungszentren hier in Deutschland und stellen letztendlich ja, die Symptome von Depressionen vor, wollen sensibilisieren, den Umgang mit Depressionen beschreiben, wie das aussehen könnte und was insgesamt dahinter steckt. insgesamt gesehen, auch anhand der Nachfragen, die wir meistens nach dem Vortrag haben, hören wir schon raus, dass da auch ein großes Interesse ist, zuzuhören dann.
Amedic hat unter anderem für Dortmund, Kaiserslautern und Frankfurt gespielt.
Also ich habe die psychische Erkrankung im Bereich gehabt, wo ich in Kaiserslautern war. Und ja, habe ungefähr 1,5 Jahre dort immer mal wieder die Symptome gehabt oder unterschiedliche depressive Episoden, dann wieder neutrale Phasen gehabt. Und es war insgesamt dann halt ein langer Prozess, das erstens zu erkennen, zweitens zu akzeptieren und dann sich auch Hilfe zu holen. Und da ich diese Erfahrung gemacht habe, denke ich schon, dass ich in dem Bereich jetzt mit der Robert-Enke-Stiftung, mit der Kooperation ein recht guter Ansprechpartner da bin.
Was können Sie den jungen Fußballern bei so einem Vortrag wie heute vermitteln?
Ja, vor allem vermitteln, was sind Depressionen, was sind die Symptome. Wichtig auch zu vermitteln, dass die meisten, vor allem auch Sportler, dann gesund wiederkommen und teilweise noch stärker als vor der Erkrankung. Wie ist der Umgang damit? Wie könnte ich es bei meinen Mitspielern, bei meinem engen Umfeld erkennen, falls dort mal Veränderungen sind und sich jemand über 2-3 Wochen mehr verschließt und nicht mehr viel kommuniziert. Das sollte alles die Spieler erreichen, dass sie das mit aus dem Vortrag rausnehmen.
Etwa 40 Minuten sprechen Amedic und Reng vor den jungen Männern. Mein Eindruck ist, dass nicht immer alle voll bei der Sache sind. Es ist aber auch schon später Nachmittag und alle haben schon trainiert heute. Aber ich glaube, es ist gut, dass sie mit dem Thema mal in Berührung kommen.
Und da sehen wir, also es ist alles möglich, auch wenn man von der Krankheit mal betroffen ist. Vielen Dank für euer Zuhören.
Einer der Zuhörer ist Christian Schulz. Der Ex-Profi ist inzwischen U17-Trainer von Hannover 96. Bei diesem Vortrag war er noch als Spieler der zweiten Mannschaft dabei.
Ja, war sehr interessantes Thema, gerade weil Martin Amedic ja noch aus eigener oder persönlicher Sicht das erzählen konnte, seine Erfahrungen mitgeben konnte, und ich glaube, es war schon von den Jungs, wurde das schon gut angenommen, dass sich da auch mal ein bisschen Gedanken drüber machen oder einzelne Symptome vielleicht noch ein bisschen sensibilisierter sind für Mitspieler, wenn sie irgendwas feststellen. Von daher denke ich schon, dass es ein sehr, sehr interessantes Thema war.
Christian Schulz hat viel erreicht in seiner Karriere. 2004 ist er mit Werder Bremen deutscher Meister und Pokalsieger geworden. 2007 ist er dann zu 96 gewechselt und war auch mit Robert Enke in einer Mannschaft.
Ja, Minimum 2 oder 3 Jahre. Ja, ist dann immer schwer, weil viele dann immer fragen, ob man nicht ein bisschen was gemerkt hat. Aber eigentlich haben sie es ganz gut geschildert, dass jeder sich natürlich so ein bisschen einstimmt, eigentlich, dass niemand das erfahren soll. Und Robert war eigentlich immer ein lebenslustiger Mensch und er stand halt eben für eine gewisse Stärke. Und deswegen hätte man sowas eigentlich nie geglaubt. Aber auch durch den Vortrag jetzt sieht man halt, dass da doch verschiedene Muster da sind und es nicht unbedingt auch darum geht, so sportlichen Erfolg zu haben, sondern dass andere Themen wichtig sind.
Inzwischen müssen alle Erst- und Zweitligisten in ihren Nachwuchsleistungszentren einen Psychologen haben. Für ihre Profimannschaft aber nicht. Und die wenigsten haben einen. In der vergangenen Saison hatten nur 5 der 36 Erst- und Zweitligisten eine dauerhafte therapeutische Hilfe. Und nur 11 Clubs hatten eine teilweise Betreuung. Diese Zahlen hat die deutsche Spielergewerkschaft VDV ermittelt. Nicht mal die Hälfte der deutschen Profiklubs bietet seinen Spielern also psychologische Hilfe an. Wie kann das sein? Und wie verbreitet ist die Krankheit Depression heutzutage im deutschen Profifußball?
Hallo, guten Tag.
Das ist Marek Pšička. Er hat versucht, genau das herauszufinden. Mehr noch, wie viele Fußballer haben sogar Suizidgedanken?
Entstanden ist das Ganze eigentlich schon vor 15 Jahren, leider mit dem Suizid von Robert Enke.
Damals ging es Marek Pšička als Jugendlicher wie vielen von uns. Er hat nicht verstanden, warum sich ein gestandener Nationaltorwart das Leben nimmt. Daraus ist sein Wunsch entstanden, Psychologe zu werden. Und in seiner Doktorarbeit an der Technischen Universität in Dresden ging es um genau das Thema.
Der hauptsächliche Schwerpunkt liegt bei der Arbeit hauptsächlich auf dem Suizidbereich.
Und eine schon mal vorweg, die Ergebnisse seiner Studie sind nicht repräsentativ und trotzdem erstaunlich.
Dazu haben wir zunächst einmal alle Bundesliga-Clubs angeschrieben.
Mit Fragebögen für die Spieler, aber der Rücklauf war enttäuschend. Nur 50 Spieler haben mitgemacht. 31 davon waren A-Jugendspieler, denn die waren auch Teil der Studie.
ist es so, dass innerhalb von diesen 50 Leuten es immerhin 6 Leute gab, die schon mal Suizidgedanken gehabt haben.
Wie gesagt, Rückschlüsse sind wegen der schwachen Beteiligung an der Umfrage schwierig. Aber Marek Pšička war damit noch nicht fertig.
Deswegen, weil das so gering war, haben wir uns nochmal überlegt, wie können wir eigentlich weitermachen?
Dann haben er und sein Team mit dem Psychologen der Bundesliga gesprochen. Und das hat schon ein deutlicheres Bild gezeichnet. Denn mitgemacht haben 15 Psychologen. Nun haben wir ja gelernt, dass es so viele in der Bundesliga gar nicht gibt. Darunter sind also auch welche aus dem Nachwuchsbereich. Da sind Psychologen ja verpflichtend. Und jetzt wird's heftig.
12 der 15 Befragten sagen, ja, wir gehen davon aus, dass es auch suizidale Fußballprofis gibt.
Also fast alle Psychologen glauben, dass es Fußballer gibt, die Suizidgedanken haben. Und ergeben hat die Umfrage auch, dass die meisten finden, dass der Fußball immer noch zu wenig tut.
Zum Beispiel wurde gefragt, wie das Veränderungspotenzial in der deutschen Fußball-Bundesliga, was psychische Fürsorge betrifft, wahrgenommen wird. Und dort gaben halt 14 an, dass es ein sehr großes Veränderungspotenzial gibt. Es gibt auch keine bzw. eine ungenügende Aufklärungsarbeit innerhalb der Bundesliga-Clubs, sagen auch 13 der befragten Sportpsychologinnen. Ja, das heißt, eine Veränderung, die man machen könnte, ist tatsächlich Aufklärungsarbeit leisten.
Mein Eindruck ist, dass die Bundesligisten ihre Spieler, ich will jetzt nicht sagen alleine lassen, aber sie könnten deutlich mehr tun. Inzwischen ist Pšička übrigens selbst als Psychologe im Profifußball tätig und hat klare Vorstellungen.
Wir haben immer noch eine Wahrnehmung, dass die körperliche Verfassung wichtiger angesehen wird als die psychische Verfassung bei Spielern. Was wir definitiv machen könnten, ist, dass wir Kooperationen mit psychotherapeutischen oder psychiatrischen Praxen etablieren könnten. Ja, wir haben ein super Vorbild, zum Beispiel in der Premier League, wo es mehrere Plattformen gibt, sogar störungsbildspezifisch, wo sich Spieler melden können oder wie zum Beispiel, dass eine Garantie für einen Psychotherapieplatz besteht bei Premier League-Spielern und deren Ehepartnern, wenn die Spieler mal in einer höchsten Spielklasse in England angesiedelt waren. Das sind so Sachen, die man definitiv implementieren könnte. Ja, also ich glaube, es gibt ganz viel zu machen.
Kann man sagen, grob sagen, dass mentale Gesundheit im Profifußball immer noch ein Tabuthema ist irgendwie?
Ich würde den Satz so zwar unterschreiben, aber nur mit der Bedingung, dass wir aber auch einsehen, dass wir in den letzten Jahren riesen Fortschritt innerhalb der Forschung und innerhalb auch der psychischen Fürsorge gemacht haben, innerhalb der Bundesliga als auch in der Allgemeinbevölkerung. Wir haben sehr weitgehende Studien, die sich jetzt viel mit dem Thema Depression, mentale Gesundheit, Stress erleben, Burnout beschäftigt haben. Da haben wir schon eine tolle Entwicklung hingelegt, aber müssen auf jeden Fall als Gesellschaft und auch als Sportgesellschaft noch ganz viel machen.
Es gibt also weiter keine verlässlichen Zahlen, wie verbreitet Depression im deutschen Profifußball ist. Die internationale Spielergewerkschaft FIFPro hat mal eine Umfrage im Ausland gemacht. Und da kam heraus, dass etwa ein Viertel aller aktiven Fußballer schon mal unter mentalen Problemen gelitten hat. Das ist viel. Fußballprofi ist für viele ein Traumjob, der sie aber nicht vor Krankheiten schützt.
Für mich kann es einfach nicht sein, dass die Psychologie noch so einen geringen Stellenwert im Profifußball hat, aber auch gesamtgesellschaftlich immer noch so einen geringen Stellenwert hat,
sagt Nationalspieler Robin Gosens in einer ZDF-Doku.
Das legt mich so auf und das macht mich so traurig.
Gosens hat selbst parallel zu seiner Profikarriere Psychologie studiert.
Auch wenn ich höre oder Kommentare lese, wo Depressionen einfach mal eben so abgetan werden und so, ey Junge, du verdienst doch Millionen, wie kann es dir schlecht gehen? Boah, da kriege ich wirklich, da muss ich kotzen. Da bin ich kurz davor, dem eine Nachricht zu schreiben und zu sagen, Junge, geht's dir eigentlich noch gut? Nur weil wir jetzt Geld verdienen, heißt es doch nicht, dass wir uns damit irgendwie Gesundheit erkaufen können. Ich weiß, dass ich in einer unfassbar privilegierten Lage bin und wahrscheinlich auch zu viel Geld verdiene. So, das ist so. Aber man kann nicht dieses Argument nehmen, um alle Probleme, die Fußballer vielleicht haben können außerhalb des Feldes, damit zu erklären und zu sagen, ey, pass mal auf, sei mal leise, wir haben hier richtige Probleme. Aber du als Fußballer hast keine richtigen Probleme. Und das geht nicht.
Fußballer sind eigentlich immer in der Öffentlichkeit. Heutzutage können sie kaum noch rausgehen, ohne dass jemand mal sein Handy zückt und draufhält und ein Selfie machen will oder was auch immer. Also bei all den schönen Dingen, die ein Fußballprofi hat, er steht auch enorm unter Druck. Er muss immer liefern. Und wenn er nicht liefert, dann gibt es noch mehr Druck von den Zuschauern und aus den Medien. Ich habe mich gefragt, sind Fußballer deswegen eigentlich besonders anfällig für psychische Erkrankungen? Und alle, mit denen ich darüber gesprochen habe, antworten, nein. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, sagt zum Beispiel Robert Enkes Freund und Biograf Ronald Reng.
Die Leute haben ja immer das Gefühl aus ihrem vagen Verständnis von Depressionen, der Druck, der große Druck des Profifußballs hätte Robert krank gemacht. Das ist definitiv nicht so. Robert ist die meiste Zeit seiner Karriere mit diesem Druck fantastisch zurechtgekommen. Offenbar hat der Druck einmal 2003, der selbstgemachte Druck, die Depression ausgelöst. Aber so funktionieren Depressionen nicht. Robert hatte genetisch oder durch ein Trauma in seiner Kindheit ausgelöst, das weiß ich nicht, eine so wie manche Leute anfällig sind für Schnupfen, war er anfällig für Depressionen. Und ich bin mir bei Robert ziemlich sicher, es ist traurig, aber wahr, er wäre auch in jedem anderen Beruf irgendwann depressiv geworden für Phasen. Da braucht es nicht, dass 70.000 schreien, Enke, du Schwein, um depressiv zu werden. Da braucht es irgendeinen kleinen Auslöser. Dann kannst du dich genauso treffen, wenn du Sekretärin bist, wenn du Gitarrenspieler bist, wenn du an der Supermarktkasse sitzt.
Und manchmal ist der Auslöser gar nicht leicht auszumachen. In Hannover trifft es Robert Enke auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Und darum wird es in den nächsten Folgen gehen.
Robert Enke. Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
Ich bin Moritz Kasserlet. Redaktion Martin Seidemann, Holger Gersker und Thomas Ziegler. Produktion Jonas Teichmann und Michael Woddo. Alle Folgen hört ihr natürlich in der ARD Audiothek. Und da habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Es gibt Ereignisse im Leben, die keiner von uns beeinflussen kann. Und trotzdem treffen sie uns mit der vollen Wucht. Sei es Krankheit, der Tod eines geliebten Menschen oder eine andere unheilvolle Begegnung. In Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben, lernt ihr Menschen kennen, deren Leben sich von jetzt auf gleich verändert hat. Ihr erlebt, wie zerbrechlich das Leben ist, aber auch, wie stark Menschen werden können, wenn sie es wieder neu aufbauen. Schicksal findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.